Käsebrot Wein und meine Geschichte mit Gott. Ein Podcast vom GMS Studen, der Ort für Kultur, Begegnung und Inspiration.
Ja, komm, zuerst mal zum Wohle.
Zum Wohl, Stefan.
Gesundheit.
Zum Wohl, Stefan. Und danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich bin gespannt.
Schon lange abgemacht. Und,
genau.
Super, dass das wirklich möglich ist, weil dein Kalender ist ja auch nicht so, dass du sagst, ja, ich bin froh, dass ich mal neu eingeladen werde. Jetzt das mit Bischof, ist das so ein bisschen, müssen wir das vorwegnehmen, für die Methodisten, die sich zu dieser Kirche zählen, ist das wie klar. Und es hat jetzt ein paar, die sagen, ja, wenn der Bischof da ist, komme ich auch. Also, wegen dem Stef komme ich nicht, aber wegen dem Stefan bin ich da. Aber für die, die jetzt kein so Background haben von EM, kannst du sagen, Bischof und braucht es denn das und hat es nicht die katholischen und wieso evangelische? Kannst du uns das am Anfang sagen, warum gibt es einen Bischof?
Der Hintergrund ist einfach, dass die methodistische Bewegung ein Teil von der anglikanischen Kirche war in England damals im 18. Jahrhundert. Und die anglikanische Kirche hat Bischof und von daher, wo die Kirche nachher über die USA dort ein eigenständiges Wort ist, hat sie einfach das Element mitgenommen. Und das ist zumindest eben jetzt bei der bischöflichen Methodistenkirche, es gibt auch andere, ist das so geblieben. Und der auch wieder von Amerika auf Europa kommt im 19. Jahrhundert und geblieben. Jetzt bei der UMC, bei der EMK.
Hey, super, jetzt haben wir schon eine kurze Kirchengeschichte. So. Er könnte noch viel mehr zu diesem Thema sagen, aber ich glaube, für die, die nicht so Kirchengeschichte-Fan sind, reicht es so als Überblick. Oder? Das ist schon mal gut. Der ist eigentlich für jeden ordiniert Pfarrer, Pfarrerin, das Karriere zu sein und Bischof zu werden.
Bei allen anderen vielleicht schon, bei mir ist es nicht
gewesen. Also ist das nicht nur irgendwie tief gestapelt, wenn du sagst, ja, die Herausforderungen, die finden mich, ich suche es eigentlich gar nicht so.
Nein, das, was ich mir überlegt habe, was ich da für ein Sätzchen dir geben soll, ist das wirklich etwas gewesen, wo ich denke, das zieht sich durch bei mir. Ja. Das hat mit meinem Typ, mit meinem Wesen zu tun, wo vielleicht ein Stückchen da, ich habe mich auch nie irgend für etwas müssen bewerben müssen.
Okay, also du hast nicht mal müssen,
ich sehe es.
Ich habe dreimal mir einen Lebenslauf schicken, für den ich diesen Job können weiterfahren konnte, den ich schon seit 20 Jahren gemacht habe.
Ja, genau. Ja, ist da, also, wo es um die Fahrwerte ging, ist das schon eine Art Bewerbung gewesen, aber das war schon noch ein bisschen anders gelaufen damals. Das war eine Art so eine Bewerbung gewesen. Dort habe ich mich entschieden, ich will das machen. Ja. Aber was nachher kam, ist alles irgendwo eben, ist der Mantel zu mir gekommen, sozusagen.
Ja. Wir werden nachher hören, was der Mantel eben nicht nur an er, sondern vielleicht auch Verantwortung sowieso, aber vielleicht auch Schwieriges mit sich bringt. Aber wir wollen jetzt herausfinden, wie du zu dem geworden bist, wo du heute bist und graben tief in deine Kindheit. Wo und wie bist du aufgewachsen?
Ganz in der Nähe, in Rüthen, bei Solothurn, auf einem kleinen Bauernhof. Mein Grossvater, der hat noch Bauern, als ich klein war. Und das hat aber der, als ich 4, 5 war, der ganz aufgehört. Wir hatten lange 2 Säue und natürlich das Obst drumherum und so ein bisschen so, also das Bäuerliche. Mein Vater war im landwirtschaftlichen Bereich auch tätig. Das ist etwas, was mich sicher geprägt hat. Und ich habe 4 Geschwister, ich bin der älteste von 5 Geschwistern. Das war sicher prägend, das Miteinander auf dem Verena-Hof. Ich weiß nicht, oben an der Verena-Schlucht gibt es den Hof, wenn man mal die Schlucht schon gemacht hat. Dort oben. Und das war schon ein Paradies. Ja. Also irgendwo vom Umfeld her ein Stück weit eine heile Welt, sagen sie so. Ja. In der Familie habe ich sehr viel Vertrauen erlebt und viel Vertrauen auch möglich gewesen, zu wachsen bei mir, darum glaube ich auch mit einem sehr optimistischen und einem grossen Urvertrauen auch in die Welt aus und auf Menschen zu. Was auch prägend ist, dass wir 3 Generationen Haushalt waren, wie das auf so Höfen noch der Fall ist, mit dem Grossvater, der bis ich 18 war, gelebt hat und bei uns war. Mit allen schönen Seiten und Schwierigen. Das hat auch jemand mal gekracht, weil er nicht immer die gleichen Vorstellungen hatte, von Kinder ziehen und wie sich Kinder benehmen wie meine Eltern oder mir. Ja. Aber so ein bisschen zu merken, wie ein 80-jähriger Mann dann auch fähig ist, so Konflikte auszutragen und zu sagen, und jetzt fangen wir wieder neu an miteinander. Das hat mich beeindruckt und habe ich mitgenommen in mein Leben.
Und wer hat entschieden, bei der Erziehung, hat er nicht die fünfte Höhe aus Kind durchgesetzt, oder die Eltern, oder der Grossvater?
Ja, schon die Eltern. Ja. Das ist, der Grossvater war ein sehr zurückhaltender Mensch gewesen, grundsätzlich. Der hat sich jetzt nicht einfach reingemischt oder so, wo er bei uns zumindest am Mittag mit uns gegessen hat und wir einen schönen Kontakt hatten. Aber nein, weiss ich schon, das waren durchaus die Eltern. Okay. Wir haben gemacht, was wir können, aber hat nicht immer gelangt.
Ja, Familie ist nicht immer Basisdemokratie, gell? magst du uns eine schöne Kindheitserinnerung erzählen? Also es hat jetzt schon so schön gedönt, aber vielleicht gibt es irgendwie etwas Besonderes schön, was du in Erinnerung hast.
Es gäbe sicher ganz vieles, das können draussen sein und Freiraum haben, das ist so. Aber so gerade die Ferienzeiten, wenn mein Vater die Zeit hatte, auch so ein bisschen durch die Woche durch mit uns auf Wanderungen oder beim Spielen, haben wir ihn auch noch mal von einer anderen Seite erlebt. Und das ist sicher etwas, was sehr schön war. So im Herbst, Herbstferien hier in den Bergen wandern in einer Ferienwohnung.
Und die sind eben nicht mehr in dem Sinne eine Bauernfamilie gewesen. Also Bauern zu dieser Zeit sind ja häufig gar nicht in die Ferien.
Schon anders gewesen, natürlich. Was gesehen ist, der Samstag war einfach der Arbeitstag, weil es hat einen Haufen zu tun, darum umgegeben mit Holz und Obst und was alles gehabt hat. Und darum sind die Ferien der durchaus eine besondere Zeit gewesen, aber die paar Wochen im Jahr hat es gegeben. Ja.
Hat es auch Schwieriges gegeben in deiner Kindheit?
Also wirklich ganz Schwieriges nicht. Haben wir immer wieder mal überlegt, was sie so, gibt es irgendwie Brüche oder so, und da kommt mir nichts in Sinn, wo ich sage, natürlich, Mutter ist mit uns fünf, wir sind die ersten vier relativ nah aufeinander gewesen, dort ist sie an ihre Grenzen gekommen, hat ein paar Mal so eine Woche Auszeit dann genommen und gebraucht, aber das ist irgendwie ein Stöckchen junge, war schon Grosstante, Grossonkel gewesen, und in der Gemeinde haben wir immer Leute gehabt. Von daher auch diese Phasen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, das war für mich schwierig im Nachhinein. Vielleicht nachher, als der Grossvater gestorben ist, da bin ich 18. Das so, da kann ich mich erinnern, das ist so vielleicht noch ein zweites Mal Jahre später, als ich so richtig traurig war und hinter das Haus auf die Holzbeige bin und gerannt habe. Ja. Das ist so, jemand, der so eng mit dem zusammen gewohnt hat, prägend war, wo er einfach nicht mehr da ist. Sehr überraschend gewesen. Das ist so ein Moment. Aber das gehört zum Leben.
Ja. Welche Rolle hat Gott und die Kirche und der Jesus in deiner Kindheit gespielt?
meine Familie ist so, oder ich bin fünfte Generation EMK sozusagen, und von daher, meine Familie ist fest oder
immer. Verstand ist die nicht, hast du müssen bewerben.
Genau, ist einfach das ein ganz normaler Teil von ganz klein. Auch in der Familie, also einerseits die EMK in Solothurn, wo wir da besucht haben, mit was halt die üblichen Angebote, die man hier durchlaufen kann. Ja, meine Eltern erlebt, dass sie immer wieder auch alleinstehende Leute zu sich heimgenommen haben. Also da habe ich es auch ganz praktisch erlebt, den Glauben zu haben. Aber auch Mutter, der Vater ist nicht der, der jetzt da gross darüber hat können reden. Aber meine Mutter hat mit uns Wettengeschichten erzählt, uns auch gefragt, herausgefordert in bestimmten Fragen. Und in dem Sinn, ich glaube, ich habe nie nicht geglaubt. Das hat sich natürlich verändert, aber das war für mich immer ein Teil von meinem Leben gewesen.
Und ich höre raus, es ist wie schon als Kind wirklich enger ein positiver Glaube gewesen, wo du gesagt hast, da bin ich gerne dabei und gibt mir Boden und Weite. Ist das?
Ja, ja, wirklich. Also das habe ich in der Familie so erlebt. Natürlich, wenn ich so ein bisschen schaue, wie habe ich geglaubt, hat sich das verändert. Und das ist am Anfang sicher so im Teenie-Alter, wo man so fest auch sucht, was gilt jetzt, was ist Sache. Da habe ich noch gewisse Sachen sind für mich klarer gesehen, was jetzt Sache ist und wie es ist. Das hat sich verändert im Laufe der Zeit. Aber ich habe nie irgendeine Enge erlebt, sondern auch in der Gemeinde immer. Das ist einerseits viele Beziehungen, Freundschaften bis heute, die da ganz wichtig sind, gerade auch im Teenie-Alter. Ich denke, ich bin nicht wegen dem Gottesdienst an sich mitgegangen, sondern einfach, weil ich dort meine Leute getroffen habe. Das mal. Und auch wieder in der Gemeinde und in der Familie, irgendwo einfach Raum rüberzukommen, um selber können probieren, etwas hineingeben, mal auch scheitern und wieder dürfen weitermachen. Mhm. Also konkret, wir können einen Teenie-Club, Teenie-Arbeit anfangen und dort zu merken, da ist die Unterstützung da, da will ich zuerst auch, aber was könnte alles und so weiter. Das ist nachher so, da ist es ein bisschen wie praktisch geworden. Dass Glauben Raum schafft.
Mhm. Wir machen Abstecher oder gehen so in deine Schulkarriere. Bist du, also es ist ja bis jetzt alles so harmonisch, wahrscheinlich bist du auch einfach guter Schüler gewesen, top Noten, Betragen hat es auch dann noch im Zeugnis gehabt, wo auch immer
einwandfrei
war.
Ich war sicher gar nicht wirklich brav gewesen, einfach. Das glaube ich schon. Aber Top-Schüler bin ich in der Kante nicht mehr gewesen, und zwar einfach, weil ich faul war. Und damals hat man zweimal ins Profi kommen und wenn man das mal drauf wieder rausgekommen ist, war es gut gewesen, und das habe ich ausgenutzt. Okay. Und noch Lehrer gehabt, die gesehen haben, ja, bei dem steckt noch mehr dahinter, wieder, als er liefert und noch etwas geholfen hat. Also, ich glaube, es ist ja gut und Sprache ist jetzt nicht so meins. Das rächt sich jetzt ein bisschen.
Genau.
Das war wirklich schwierig gewesen, aber
sonst, sicher? Okay.
Ja.
Wo ist ja näher, also wenn wir nachher zum Theologiestudium kommen, ist ja Sprache.
Ja, gut, dass sie wieder andere Sprachen
haben. Andere, aber.
Ja.
Auch eine Art des Sprachstudium, wenn es alte Sprachen sind. Ja, was ist denn, wenn du das schon so sagst, du bist schon in der Kante, nein, komm, wir müssen schon noch schnell in der Volksschule bleiben, so in den ersten 5 Schuljahren. Ist das alles einfach gut gelaufen? Du bist nicht irgendwie gecancelt worden, du hast nicht andere gecancelt. Gibt es nicht irgend noch so eine Blickstory, die man erzählen
könnte? Es ist wirklich schwierig, dir jetzt etwas aufzutischen. Nein, also dort ist. Also. ja, ich weiß nicht, das hat es nicht. Nein, in der Schule an sich ist es wirklich gut gegangen. Ja. Das war es so gewesen. Ein bisschen nebendran. Es hatte eine Bäckerei gehabt. Und wir haben ganz nicht viel Sackgeld gehabt. Dann haben wir das dort aufschreiben. Und das hat aber daheim natürlich niemand gewusst. Und irgendwann, wo der Betrag hoch genug ist, hat das die Bäckersfrau meiner Mutter erzählt. Und die hat das dann natürlich nicht so cool gefunden. Ja. Und dann ist das auch nicht mehr gegangen in Zukunft. So ein bisschen so, aber...
Ja, es ist schon ein bisschen harmlos. Aber
ja, es ist harmlos.
Oder wie? Ja. Du hast natürlich die Vorgänger, also nicht in der Angerbischof, den haben wir auch schon da gehabt, aber der Vorredner im Dezember hat natürlich Storys erzählt, die niemand gedacht hat. Er leitet heute Bildungsdirektion. Nein, die Direktion ist Frau Häsler, aber die Abteilung von der Volksschule, der Erwin Sommer. Und was der uns erzählt hat, das ist aber irgendwie für die Kinder, weil zuvor sie zum Laufen ist, im Kinderwagen hinten drauf gumpen. So Zeug hast du nie gemacht. Also komm, wir gehen weiter. Wir schauen, ob es näher irgendwie aus Bischof
vom vielleicht habe ich es auch vergessen.
Verdrängt. Ja. Was war denn dein erster Berufswunsch, den du dich so mal erinnern?
Es hat mal eine kurze Phase gegeben, in der ich gerne Architekt geworden wäre. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass gerade so in unserer Nachbarschaft ein Architekt zwei Häuschen bauen wollte. Und das war spannend gewesen. Ich habe mal meine ersten Pläne schon angezeichnet, auch unseren Bauernhof habe ich mal umgebaut. So. Genau. Aber ganz gleich wollte ich Landwirtschaftslehrer werden. Mhm. Das ist einfach wahrscheinlich durch mein Umfeld Prägung gewesen. Und Lehrer ist etwas, was ich gerne hätte werden wollen. Und von daher, wahrscheinlich gleich in der Kantizeit, wollte ich nachher Agronomie studieren und Landwirtschaftslehrer werden. Ja.
Und das ist auch das, was du dann eingeschlagen hast, oder?
Genau, ja. Ja.
Und das weiss ich jetzt nicht, und die Leute sowieso auch nicht, nehme ich an. Hast du das Studium und dann hast du den Beruf auch ausüben können, so, dass du gelernt hast? Oder bist du
nicht? Nein, ich habe Studium gemacht. Und dort haben wir dann auch im Laufe des Studiums geheiratet. Mir ist das Geld ausgegangen und dann habe ich geheiratet.
Okay, ja, ist das Problem jetzt kommt gelöst. Doch noch, jetzt kommt doch noch etwas Spannendes. Sehr gut.
Genau. Und dann haben wir etwas so geplant, dass ein Jahr vor meinem Studienabschluss sind wir in Adelboden Bibelschule. Das hat damals so eine zweimonatige Bibelschule von der EMK. Wo wir bewusst überlegen, was machen wir, wenn ich mein Studium abschließe. Ja. Wird ich wirklich Landwirtschaftslehre, wenn ich das hätte wollen? Oder könnte es eher in eine soziale Arbeit oder so hineingehen? Und dann habe ich die Berufung erlebt, Pfarrer zu werden. Mhm. Und dann habe ich das Studium normal abgeschlossen, aber dann gerade im gleichen Sommer ins Gemeindepraktikum gewechselt und mit Theologie dann ein Jahr später angefangen. Und in dem Sinne nie geschafft auf dem Beruf als Agronom.
Also bist du Student gewesen und dann Pfarrer, das heisst, du hast bis heute nie geschafft. Pfarrer ist man ja, oder?
Das ist man, genau.
Bischof ist man
auch. Ja. Das kann man. In der Ferien habe ich ein bisschen geschafft und Geld verdient. Aber
ja. Sehr schön. Eine Berufung hast du jetzt echt gerade so by the way gesagt. Wie hast du das erlebt? Wie kommt man so in eine 2 Monate, hast du gesagt, in einer Bibelschule und an einem schönen Ort und dann redet da Gott zu einem, oder wie hast du das
erlebt? Das kann man wirklich so sagen. In dieser Woche war das Buch Hesekiel dran und dort in diesem 34. Kapitel steht, tut Gott über die schlechten Hirten schimpfen und sagt, er ist der gute Hirte und so das ist für mich, da habe ich gemerkt, ich will so ein guter Hirte werden. Okay. Ich glaube, das ist mein Weg, den ich so einschlage. Und dann habe ich mich natürlich erinnert, das erste Mal in Erinnerung zu haben, so mit 16, ist das durchaus auch schon ein Gedanke gewesen, könnte es das sein, aber also, dass ich darauf die Seite gelegt und später ist es wahrscheinlich auch nochmal ein Bein gekommen, aber ich bin nicht mit dieser Frage in die Bibelschule gegangen. Ja. Und dort ist das dann gekommen und dann hat es Personen gegeben, die wie gesagt haben, zum Teil aus der Gemeinde, die wir schon lange kennt haben, wir haben schon gedacht, es könnte in diese Richtung, also so wie ein paar Bestätigungen noch von anderen Personen und so ist das gesehen und genau. Und dann habe ich mich beworben.
Nein, ist ja, aber doch angemeldet und gesagt, mal.
Genau, ja. Aber es ist für mich eben auch schon ein Beispiel, so ein wie der Mantel hat Gott mir rumgelegt, eine Art.
Ja, genau, den habe ich jetzt eben auch mal studiert und wollte fragen, ist das so ein erstes Mal gewesen, so eine Herausforderung oder eben eine Berufung, die dich angelacht hat, wo du gar nicht, du bist zwar offen gewesen, die Offenheit braucht es ja immer auch,
ja, dass man es genau, ja. Ja, ich würde sagen, also eben, ich bin nicht mit der Frage gegangen, soll ich nicht, ich würde gerne, aber bin nicht sicher, sondern ich habe ganz andere Vorstellungen gehabt. Mhm. Ist vielleicht schon eine Option irgendwo weit weg, mehr oder weniger weit weg gewesen. Aber ich glaube, das ist wirklich so die Offenheit, die einfach war und es können hören. Das ist glaube ich, zieht sich so ein bisschen durch. Gott hat viel Bibel gebraucht, um mir reden. Und so die wichtigen Entscheidungen habe immer mit dem Reden von Gott durch den Bibeltext zu tun gehabt. Bis jetzt.
Hast du in der Jugendzeit, also dort sind wir ja jetzt drin, hast du sonst noch neben dieser Berufung mit dem Hirtenbild, ich habe inzwischen den Text auch vor mir, der wirklich sehr schön, respektive ein deutliches Reden von Gott ist über die Hirten, die sich echt da ihren Schaf bedienen und es ausnutzen und nachher dem den guten Hirten gegenüberstellt. Hast du abgesehen von dem noch wie Lebensträume gehabt oder so einfach, wo du gesagt hast, hey, für das möchte ich mein Leben einsetzen, eben vielleicht Gerechtigkeit, die man so könnte aus diesem Text rausnehmen.
Nein, das ist, ich glaube auch, das ist so etwas, auch wenn ich so ein bisschen meine Biografie durchschaue, ich habe ein Stück weit genommen, wie es gekommen ist, vieles. Mhm. Natürlich gibt es immer so Entscheidungsmomente, aber ich habe nie irgendwie so wie ein Lebensziel gehabt und gesagt, dorthin wollte ich. Mhm. Auch wenn jetzt mir jemand fragt, was hast du als Bischof für Ziel, dann fällt mir das schwer, da Antworten zu geben. Also ich glaube, und das ist eine Erfahrung, die ich vor allem auch die Gemeindearbeit gemacht habe. Dort sind wir, bin ich nicht der Einzige, der so ein bisschen so tickt hat. Und wir haben ganz stark erlebt, dass wir gesagt haben, wir schauen, was ist jetzt dran, was fällt uns vor die Füße. Und dann wollen wir aber bereit sein und offen sein, um darauf zu reagieren und fördern, was auch immer da dran ist. Und vielleicht ist das so ein bisschen ein Ausdruck von meiner Art und von meinem Wesen.
Und jetzt nimmt uns natürlich zwei Sachen Wunder. Also noch ganz viel. Aber eine Frage, da wird ich schon abgestraft, wenn ich die nicht stelle. Wie hast du deinen 20. Geburtstag gefeiert? Ich
kann überlegen, wenn das war. Ja, da bin ich wahrscheinlich Militär gewesen, hat jetzt gesagt. Der US sehr wahrscheinlich.
Und nicht wirklich gross
feiern? Nein. Also Geburtstage, wir feiern jetzt die nicht wahnsinnig in unserer Familie. Also ich habe das als natürlich so Kindergeburtstag, das so. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass meine Eltern ihre wahnsinnig feiern. So ein bisschen gerade, die schon. Aber
also 20 wäre gerade, jetzt laut.
Ja, aber ich habe nicht irgendwie jetzt müssen ein riesen Fest haben oder so für mich. So ich weiß nicht, wie es damals war, aber ich bin auch eher so ein zurückhaltender Typ. Nicht gerade der Einsiedler, das nicht, aber ich bin jetzt nicht der, der in den Massen aufgeht.
Also lieber Verena-Schlucht als Street Parade.
Ja.
Ja, also dann kommen wir zur anderen Frage. Du hast schon von Heiraten und so geredet und wegen dem Geld und nicht wegen der Liebe. Ich werde jetzt das gleich noch fragen, ob die Liebe auch im Spiel
war,
den Angehörigen lernen kennen.
Valerie ist zu Biel in der EMK aufgewachsen und dort haben wir uns wahrscheinlich das erste Mal im Zusammenhang mit Konflager getroffen und der jüngste Gruppenführerausbildung. Also das. Und immer wieder mal, es hat wohl eben auch Turnier gegeben in dieser Zeit. Und Singwochenende, die Schweizerische, sind das gesehen. Und dort hat es dann bei mir auch so richtig eingeschlagen, so ein Singwochenende. Und das war interessanterweise in Dan Rüthi, wo ich nachher als Pfarrer hinkomme. Okay. Das war noch eine schöne Erinnerung. Ja. Genau, ja. Und das war etwa um 20 Uhr herum. Genau.
Und das hat gematcht von beiden?
Sie hat noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Am Anfang hat sie gefunden. Ich bin nicht mehr sicher, wie das gegangen ist. Sie hat mir wahrscheinlich dann erfahren, dass ich der RS, der UO bin oder was. Und dann hat sie mir ein Päckchen geschickt. Und für mich ist das natürlich gerade schon. Und sie hat gefunden, ja, das mache ich da und dort, so ein Päckchen schicken. Genau. Aber im Herbst, also das war im Frühling dann Rüthi gewesen, und im Herbst sind wir nachher zusammengegangen. Ja. Genau. Ja, also das war schwer Liebe dabei gewesen. Ja. Und immer noch.
Und die haben auch gleich mal, wie gesagt, dann planen wir auch unser Leben, unseren Weg zusammen. Oder wie war denn nachher? Am Abstand, wann war nachher das mit der Bibelschule?
Ja, genau. Also das ist 87. Sind wir dann zusammengegangen. Und im 90 haben wir uns verlobt, 91 geheiratet und 93 sind wir die Bibelschule gemacht. Ja, genau. Dort haben wir auch schon den Ältesten erwartet, der ist dann nach der Bibelschule auf die Welt gekommen. Okay. Ja.
Hast du auch nicht so viele Freunde gehabt in diesem Fall, in dieser Zeit, wenn du einfach mit einem Päckchen schon so das Gefühl hast, das ist jetzt...
Ich denke jetzt so aus dem Umfeld von der Gemeinde Solothurn, dort hat es einen oder anderen gegeben. Dort habe ich auch eben Beziehungen bis heute sehr gute. Michu ist einer davon. Also die Freundschaft hat sich schon vor allem auf Gemeinde begrenzt. Das hat auch etwas mit der Zeit zu tun gehabt. Wenn ich Freizeit hatte, haben wir über Jungschi und nachher Jugendgruppe, Jugendarbeit. Und von daher sind die Beziehungen vor allem auch dort gewesen. Oder auch über Solothurn raus, durch die schweizerischen Anlässe oder regionalen. So.
Ja. Und das war aber eher natürlich, gewesen, als das irgendwie eine Glaubensüberzeugung wäre, wo keine anderen Freunde.
Nein, das ist einfach so Worte. Ja. Das ist jetzt nicht. Wir sagen eben, weil wir halt in der Gemeinde engagiert sind, hat die Zeit nicht für alles gelenkt. Ja. Aber es ist nicht, weil wir jetzt ja nicht mit den anderen hat. Überhaupt nicht. Nein.
Wenn ich dich dann gefragt hätte, ist Gott ein Freund von dir? Oder wer ist Gott für dich? Was hat die für eine Antwort bekommen?
Vielleicht noch Freund, vielleicht, aber sicher auch etwas Väterliches, hat ich da irgendwo gesagt. Ich kann mich auch erinnern, also als Teenie, da habe ich auch so ein bisschen in Erinnerung das eine oder andere Teuf gehabt, so ein bisschen auch im Blick, was kommt und Schaffis und so weiter. Und auch im Blick auf den Glauben selber, so ein bisschen die Gewissheit trägt den Glauben. Dort mag ich mich auch erinnern, dort bin ich auch 18, jetzt so eine Bibelwoche gegeben von den Jungs. Also eben in meinem Alter waren wir dort. Und das war so ein Moment, wo ich mich noch sehe. Es war Psalmen sein Thema, wenn ich so intensiv auch im Gebet bin und im Ringen bin mit Gott, um ihn erleben, die Gewissheit zu finden, so den Halt auch in die immer wieder mal zu finden, wo ich mich erinnere, wo ich dort sehr gesucht habe.
Und das gefunden, was du gesucht hast?
Ja. Also das ist für mich ist dort die Zachäus-Geschichte, wo für mich...
Das ist nicht in den Psalmen.
Nein, aber die ist interessant, weil ich weiss den Zusammenhang nicht mehr, warum es die Zachäus-Geschichte noch vorkam. Ich sehe mich noch, wie ich ein Dia mole. Das hat es damals so gegeben. Und wenn ich die Zachäus-Geschichte auf ein Dia mole. Und das war für mich ganz eine ganz starke Erfahrung gewesen. Und bis heute, dass Jesus immer wieder zu mir kommt und sagt, ich muss dein Gast sein. Weil wir auch immer wieder so erleben durch das Alltagsgeschäft oder Laune, wo ich so ein bisschen wie den Draht verliere. Wie es brauchen und das Geschenk bekommen, dass der Jesus kommt und sagt, hey, jetzt komm, muss ich wieder mal mit dir zusammenhocken. So ein bisschen das zwar Suchen und die Sehnsucht, aber letztlich ist es gefunden werden.
Ja.
Das ist für mich so eindrücklich. Und das habe ich dort das erste Mal in meiner Erinnerung so mit dieser Geschichte erlebt. Ja. Das ist für mich bis heute eine wichtige Geschichte.
Ja. Gut, jetzt sind wir in dem, immer noch oder wieder in dem Adelboden. Aber du hast gesagt, dort ist wie die Berufung gekommen, ist klar gewesen, an diesem Weg, aber das erste Studium ist noch nicht ganz fertig gewesen.
Nein,
das war ich richtig
verstanden. Ich habe dann noch ein Jahr noch den Abschluss gemacht.
Ja,
genau. Also vom Herbst bis zum anderen Sommer bin ich dann fertig gehabt.
Und dann direkt?
Ja, nachher, in der Zwischenzeit habe ich mich ja schon beworben für das Praktikum. Da habe ich dort auch noch 2 Monate irgendwo einfach Geld verdient. Ein bisschen. Und dann sind wir auf Herisau gezögelt für ein Jahr für das Gemeindepraktikum. Ja.
Das heisst was, das Gemeindepraktikum?
Das war ein Bezirk mit 3 Gemeinden und jetzt in meinem Fall, oder auf diesem Bezirk war es so, gewesen, auch meine Vorgänger und Nachfolger dort. Die haben im Grunde genommen jeden Sonntag Gottesdienst gehabt, 1 oder 2 von Anfang an. Und Bibelstunden und Altersheim. Und einfach das ganze Programm von einem Pfarrer hast du dort mit Anleitung können machen können. Für mich war es gut, gewesen, dass ich dort nicht einfach immer nur nebenher laufen und über die Schulter schauen, sondern gerade selber haben müssen und können. Ja. Das hat mir, glaube ich, sehr entsprochen. Durch das habe ich dort einen guten Einblick auch bekommen, um was geht es eigentlich, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet.
Und ist dir das gelegen? Ich stelle mir das auch noch sehr stotzig vor. Einfach da so. Mach mal. Also schon, du hast gesagt, begleitet.
Ja.
Aber man kann ja kritisch auch fragen, für was gehen die Leute 5 Jahre studieren, wenn sie es gleich schon einfach so können.
Ich glaube, ich würde nicht sagen, ich hätte es dort können. Ich glaube, da merkt man nachher, dass es gut ist, noch jetzt in die Ausbildung zu gehen, das auf jeden Fall. Aber mir hat es natürlich von Anfang an Freude gemacht. Und ich glaube schon, dass die Berufung und das Wissen zu machen, mich auf den Weg, das gehört dazu. Das fordert mich sicher raus, hat mich herausgefordert. Aber irgendwo hat mir das den Power gegeben, den Push gegeben, um das zu machen.
Und wenn ich es richtig gehört habe, bist du natürlich schon durch Jungschi und so wie auch gewöhnt gewesen, oder?
Ja, also Andacht vorbereiten, das habe ich natürlich vorher schon. Und ein paar wenige Predigen auch in dieser kurzen Zeit, bevor wir ins Praktikum sind. Der Pfarrer Zollenthun hat mich dann natürlich eingesetzt. Ja. Genau, ja.
Und dann war die Frage, oder vielleicht eben nicht bei euch, ich weiß nicht, aber auf Reutlingen, die methodistische Hochschule, sage ich es jetzt mal inoffiziell, für jemanden, der es nicht näher kennt, oder du hast einen anderen Weg ja eingeschlagen, ist das ein grosses Überlegen gewesen, wo du...
Nein, wir waren ja dann zu Reutlingen.
Oder sind du? Okay,
ja, aber... Genau, aber die Frage war, ob wir auf Lausanne sollen.
Ja.
Und einfach, das hat mich noch gelustet, einerseits die Stadt oder dort, da wärst du ja der Uni gewesen, mit der Kombination noch mit so einem kleinen methodistischen Seminar. Einfach weil wir gewusst haben, es braucht immer auch wieder mal Pfarrpersonen für die Westschweiz, die halb Französisch können. Ich habe dort noch nicht so können, das wäre die Chance gewesen, um das noch richtig lernen. Und das Kabinett hat aber dann gesehen, wir sollen auf Reutlingen.
Das Kabinett ist auch wieder etwas, was man muss erklären.
Ja, genau. Das ist der Bischof mit dem Distriktsvorsteher zusammen. Wo die
also Personal, die Kirchenleitung kann man dann...
Ja, in einem gewissen Sinn. Für gewisse Bereiche. Ja, genau. Ja. Vor allem mit Personalsachen Entscheidungen treffen.
Und die haben eben nicht das Gefühl gehabt, Lausanne ist nicht für euch.
Ja, genau. Ja. Was ihre genauen Gründe waren, weiss ich nicht mehr oder nicht. Und wir sind nachher auf Reutlingen und dort glücklich gewesen. Okay. Ja.
Und die sind dann schon Familie gewesen?
Wir sind mit 2 Kindern schon raus. Ja. Und 2 haben wir dann auch dort bekommen. Ja.
Oh, das ist Studium, Familie?
Ja, also meine Frau würde jetzt da sicher noch ein bisschen
anders
sagen. Für sie war sicher eine Herausforderung. Und das ist dann schon eigentlich während dem ETH-Studium Agronom. Und dann zu Reutlingen, dort ist dann meine Faulheit schon verschwunden. Dort habe ich mich reingelegt, weil es mir Freude gemacht hat. Und dort hat sie sicher nachher schon einen grossen Anteil an der Familienarbeit gehabt. Ja, das ist sicher so. Und in dem Sinn, eben für uns war es insgesamt eine sehr schöne Zeit dort, das auf jeden Fall, aber eben auch mit Herausforderungen dort, ja.
Was hat dir besonders gefallen im Studium?
Also dort und bis heute eigentlich einfach sich intensiv mit der Bibel zu beschäftigen. Dort eben gesprochen sie gesehen, hat ja einigermaßen Ring gelehrt, seine Gesprochenen. Das ist so ein bisschen, bei mir sind die Gesprochenen ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich bin nicht so der Mutige, der sich einfach getraut, zu reden. Und wenn man das nicht hat, macht es einem schwer. Ja. Und biblisch, griechisch und hebräisch redet niemand mehr. Also bin ich da fein raus gewesen. Genau. Also schon die Beschäftigung mit der Bibel und nachher so ein bisschen im Bereich von der Glaubenslehre einfach zu überlegen, was bedeutet jetzt da, so biblische Texte sagen für uns heute, im Blick auf die Fragen von heute, dass so nachher auch der Aspekt und der Akzent von der methodistischen Theologie, dass sie die Sachen, die mich schon vor allem fasziniert haben und immer noch tun.
Was könntest du so in gefährliche Frage. In drei, vier Sätzen sagen, methodistische Theologie, was ist denn so besonders? Hat die eine eigene Theologie?
Ich würde nicht sagen eine eigene, es gibt einfach ein paar Akzente und das hast du ganz am Anfang auch so gesagt, ein Stück weit die Weite, die Raum lässt, auch in der Theologie. Ich würde sagen, das ist durchaus ein Akzent, aber den findet man wahrscheinlich an anderen Orten auch, oder sicher sogar. Und für mich hängt es damit zusammen, dass die Gnade ganz stark betont wird. Die dass die Gnade, das heisst die Gegenwart von Gott und seine Kraft, immer schon da ist, bevor ich es überhaupt merke, sondern ich kann wie, wo auch immer ich hinkomme, er ist schon da, zum einen das. Und das bedeutet aber auch, der Bezug, die Beziehung zu dem Gott, die ist von ihm her so stark vorbereitet und angeboten und uns angetragen als ein Angebot. Wenn ich da mich darauf einlasse, dann wächst da wie eine grosse Freiheit nachher im Denken und Handeln. Mhm. Das ist, würde ich sagen, ist so ein Aspekt.
Bist du eigentlich immer noch brav gewesen in diesem Studio?
Die Reutlingen? Ja, ich habe gar keine Zeit
gehabt. Das Studentenleben, das man sich vorstellen könnte, das hat es bei dir
gar nicht gegeben. Das habe ich aber auch nicht gesucht. Ja. Also, eben das ist wirklich, ich bin schon ein bisschen Längweiler auch und ein bisschen Bünzli.
Das habe ich gar nicht gewusst bis jetzt. Und nachher ist wie der Weg einfach vorzeichnet gewesen, oder wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid inzwischen mit 4 Kindern dort.
Ja.
Und dann wartet man, bis irgendwie ein Brief vom Kabinett kommt? Oder geht man da auch wieder zu Gott fragen, was kommt?
Nein, das ist vor der Weihnacht, bevor ich im Sommer nachher zurück in die Schweiz gekommen bin, hat der TV angerufen und gesagt, wir kommen auf die Anrufe. Damals hat es noch keine Gespräche gegeben, hin und her. Das Kabinett hat das besprochen und gesagt, wir kommen dorthin. Und nachher sind wir zwischen Weihnachten und Neujahr mal schauen, wo das ist. Mhm. Wie das aussieht. Und dann im Sommer haben wir gezögert. Das ist. Genau. Ja. Das ist relativ einfach gelaufen von unserer Seite her. Wir mussten uns nicht irgendwie drum tun.
Und ist es für euch auch einfach gewesen, wenn man gewusst hat, das ist das System und wir studieren jetzt einmal gar nicht mehr nachher? Oder hat man schon so wie gedacht, ja, eigentlich. Oder seid ihr offen gewesen, aber habt ihr das gar nicht überlegt? Oder hattet ihr schon so Wunschorte gehabt, wo ihr gedacht habt?
Das meine ich mich nicht mehr erinnern. In meiner Erinnerung ist, also natürlich, wir haben gewusst, irgendwann kommen wir ein Telefon über und die sagen uns, wohin. Ja. Ich möchte mich auch nicht mehr erinnern, dass wir gewusst haben, was sonst noch jemand zur Wahl würde stehen. Von daher, wir sind auch dorthin gegangen. Es war bei sich mit 3 Gemeinden gewesen und so ein bisschen als Frischling. Ist das noch am Anfang so, ups, ja. Wobei ich noch eine zweite Person dort war, eine Gemeindehelferin, die das kennt hat natürlich, das hat sicher geholfen. Ich möchte mich nicht erinnern, dass mir irgendwie da gehadert hat und dachte, oh, muss jetzt das sein, Kanton Zürich, oder so irgendetwas überhaupt. Ja. Ja. Genau. Wir haben gleich dort, also gerade, wo wir sie schauen, haben wir Leute angetroffen und auch das hat natürlich schon geholfen, dort haben wir Willkommen schon gespürt und durch das haben wir uns in meiner Erinnerung einfach auf das eingestellt und sind gegangen.
Da könnte man sogar sagen, die Leute gemein hat sich auf euch gefreut und ihr habt euch auch so ein bisschen gefreut auf das Neue, was da kommt.
Also sicher einfach jetzt habe ich 5 Jahre studiert auf das hin und jetzt kommt der Moment. Ja. In dem Sinne habe ich mich natürlich gefreut, jetzt da wirklich in die Praxis können zu gehen. Obwohl eben, so einen Anfang hat auch immer seine Herausforderungen. Und die Gemeinde selber, die hatte ein Jahr eine Vakanz gehabt, also beziehungsweise einfach nur die Gemeindehelferin. Und durch das haben sie sich natürlich auch nochmal anders auf uns eingestellt und gefreut. Und das haben wir schon gespürt. Ja.
Genau. Und wie hast du den Berufseinstieg dann erlebt? Also du hast vor dem Studium das Jahr schon gehabt, und gleich jetzt ist mit anderen Erwartung. Wie hast du das erlebt?
Also grundsätzlich auch sehr gut, aber durch das, dass ein Jahr lang niemand dort war, sie waren gut organisiert, viele Aufgaben sind verteilt und auch nicht wieder zu mir gekommen. Also ich hatte so ein bisschen einen sanften Einstieg, nachher eben Gemeindehelferin, die mir ganz viel können, natürlich erklären und zeigen. Wo die Herausforderung so ein Stück weit war, so, wo ich in den ersten 2-3 Jahren gemerkt habe, da kommst du so vom Studium, hast das Gefühl, jetzt weisst du es, jetzt kannst du es, oder? Und dann plötzlich, wenn du etwas merkst, du jetzt noch andere Leidertypen, die auch sagen, wie es läuft. Und hat das so ein bisschen zu Konkurrenzkämpfen geführt. Und für mich war dort nachher so eine eindrückliche Erfahrung gewesen, das Buch von Magnus Malm, Gott braucht keine Helden, ich weiß nicht, du kennst es vielleicht. Und dort so für mich auch wieder so, auch im Gebet und im Gespräch mit anderen zu merken, es geht nicht darum, dass jetzt du, was du kannst und was du leistest und wie gut du bist, sondern einfach, dass du mich lieb hast. Es ist dort schon so um die Geschichte von Petrus und Jesus gegangen nach der Auferstehung, wo Jesus fragt, hast du mich lieb? Und ihm nachher der Auftrag gibt, aber so wie zu merken, nein, du, in Christus bist du, das reicht. Und das hat wie eine Entlastung gegeben, um zu sagen, ich muss niemandem etwas beweisen. Und hat das angefangen einüben und das hat ganz vieles entspannt. Das war so ein bisschen so ein Clip am Anfang, den ich musste lernen.
Ich glaube, Magnus Malm ist in dem Buch, wo kannst mich sonst korrigieren, wo eben drinnen ist, dass unsere Berufung nicht ist das, was wir tun. Ja, sondern Berufung genau. Ist eben wirklich auf die Liebe ja, genau. Zu antworten und ja. Das andere nennt dann auch Sendung. Das, was
ja,
wir,
die Beauftragung. Oder, ja. Ja, das ist der begriffliche Durcheinander, den ja. Wir mit diesem Begriff machen. Normalerweise. Dass wir das vermischen.
Ja, ja, kommt dann auch so, wer hat die grössere Berufung? Und
eben, ja, kannst
du alles
ja.
So ein schönes Leistungsdenken
ja,
machen.
Genau.
Dabei sind wir alle eigentlich gerufen, eben an den Tisch
von Jesus. Zu ihm, genau. Ja.
Ja, und er, wie ist euer Leben weitergegangen? Familie, Pfarramt?
Ja, wir sind dort 15 Jahre gewesen. Das Schöne war, dass die Kinder in der Schulzeit eigentlich bis auf den Jüngsten hatten noch zwei Jahre länger das Gymi zu Wetzigen gehabt, in der Schulzeit dort können machen. Meine Frau hatte Tageskind gehabt. Und durch das sind wir auch stark im Dorf vernetzt gewesen, ja. Auch durch die Gemeinde, einerseits die Gemeindeleute, aber auch über die Schule natürlich. Das ist ein gutes Alter, wo du einfach natürlich Beziehungen hast. Und das haben wir, das ist etwas Wertvolles gewesen, wo wir dort in Tann hatten, haben wir in Tann gewohnt. Ja, genau. Ja, und ich habe dann auch noch reduziert, weil ich noch die Dis habe schreiben. Darum hatte meine Frau auch noch ein bisschen mehr Tageskind gehabt. Das ist noch so in dieser Zeit drin.
Und hast du das? Und irgendetwas habe ich vorhin vernuscht. Hast du das an der Uni
das gemacht? Das war die Uni gesehen, ja.
Genau. Habe ich das auch.
Ja. Genau. Ja.
Was war dein Thema gewesen, von der Doktorarbeit?
Es ist ums Gebet gegangen.
Ja.
So die, und zwar einerseits das Gebet hat so eine Ebene von ich tue mein Herz ausschütten vor Gott. Und ich habe die andere Dimension genommen, wie das Gebet prägt, uns prägt als Betende. Wobei ich das Gebet sehr weit gesehen habe. Also, wie als Gnade mit oder als ein Ort, einfach dort, wo ich Gott begegne, dem habe ich das Gebet gesagt, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und das kann auch ein Gottesdienst sein oder eben Bibel lesen. Oder.
Und hat es, also ist jetzt auch schon ein Zeitchen zurück, aber hat es irgendeine Erkenntnis, die du mit uns noch kannst teilen aus dieser Doktorarbeit?
Also etwas, was ich für mich selber mitgenommen, das ist vorher für mich nicht so stark gewesen, dass es für mich sehr viel wichtiger ist, dass Bibeltexte zum Beispiel in einem Gottesdienst oder auch eben in der persönlichen Spiritualität vorkommen, auch Gebete, die formuliert sind oder Liedtexte, weil ich denke, das eine ist wichtig, dass ich meine Formulierungen bringe und so vor Gott komme, aber es ist auch immer ein bisschen das Ähnliche. Mhm. Und wenn ich mich darauf einlasse, auf das, was von außen kommt, auf alte Texte, andere Texte, dann gibt das immer wieder prägt das mehr, glaube ich. Also, wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir irgendwelche Sachen hören oder irgendetwas lesen, irgendetwas bleibt immer bei uns teil. Und wenn das Bibeln ist, biblische Texte, Gebet, dann glaube ich, dann ist das etwas ganz Wichtiges. Das prägt uns unserem Lebensstil und das brauchen wir.
Ja. Bist du eigentlich am Anfang auch noch auf Probe gewesen, die ersten zwei Jahre?
Drei Jahre sogar,
drei sind es denn gewesen.
Okay. Ja. Ich glaube, es sind immer noch, drei. Es gibt Ausnahmen.
Okay. Und aber du hast das alles gekannt, du bist in diesem System gross geworden, du hast das nicht hinterfragt. Aber hast ja echt die Verantwortung, hast du die genau gleiche gehabt?
Ich glaube, die ersten drei Jahre haben wir dann noch einen Aufsichtspfarrer gehabt. Der hat bei mir auch am Zürichsee gewohnt und am Anfang haben wir uns alle zwei Wochen getroffen und da war noch bei Sitzungen dabei gewesen.
Ja.
Aber nicht, dass der Klima nach einem Jahr oder so hat das aufgehört. Und dann habe ich zwar immer noch Aufsichtspfarrer gehabt, der offiziell die Verantwortung hat, aber in der Praxis ist ganz vieles nachher schon bei mir gewesen. Ja.
15 Jahre, sehr eine lange Zeit. Wie hat sich die Gemeinde entwickelt? Wie hast du die entwickelt in dieser Zeit?
Ja, das war eine sehr schöne Zeit gewesen, auch weil zwei von diesen Gemeinden sich schön auch entwickelt haben. Das hat bei der einen, bei beiden ein Stück weit, was sicher so ist, sind Menschen zu uns gekommen, die in anderen Gemeinden mehrheitlich vorher schon gesehen sind. Und das heisst, es hat dort so Schwierigkeiten gegeben und dann haben die bei uns ein Zuhause gefunden. Und das ist die eine Gemeinde relativ stark gewachsen in dieser Zeit, auch alle Generationen hatten wirklich ein tolles Leitungsteam. Dort habe ich sehr viel auch von dem Miteinander mit den Mitleitenden profitiert. Das ist sehr wertvoll gewesen. Und dort haben wir können auch so ein bisschen den Stil gehabt, einfach zu schauen, was ist und wenn jemand eine Idee hat oder etwas dran ist, dem Raum zu geben. Auch die zweite Gemeinde hat sich schön entwickelt und die dritte, das war von Anfang an so eine Gemeinde mit vor allem älteren Leuten. Auch sehr, also ich bin dort immer sehr gerne gesehen. Es hat einen Moment gegeben, wo sie ein bisschen gewachsen ist, weil bei der Gemeinde in Tann haben wir dort so Sachen umgestellt und dann hat es ein paar ältere Leute gehabt, die lieber dort rauf sind. Von daher war jede Gemeinde anders gewesen. Das war auch so eine Herausforderung, immer wieder mal gesehen, sich so immer wieder auf die andere Situation einstellen. Aber das ist vielleicht etwas, was mir nicht so schwer fällt. Wir relativ schnell auf eine andere Situation wieder einzulassen. Jedenfalls, das waren auch so Rückmeldungen. Und so von der Entwicklung her, es hat vielleicht dort angefangen, ich war am Anfang sicher noch einseitig so ein bisschen der Kopfmensch gewesen. Ich habe das vielleicht mit der Disse so ein bisschen abgeschafft und habe meine Stärken auch so ein bisschen das beziehungsorientiert und ist nachher noch stärker auch vorgekommen in dieser Zeit. Und das hat sicher auch ein Stück weit mit der Disse zu tun gehabt. Ja, dort so wie Reutlingen würde ich sagen, habe ich gelernt, wie man Theologie treibt und nachher habe ich es gemacht.
Ja.
Und das dort habe ich nochmal einfach auch theologisch so den Horizont schon können erweitern während dieser Zeit. Und dann habe ich aber auch gemerkt, das ist gut. Jetzt, ich tue sehr gerne studieren und lese immer noch sehr gerne, aber irgendwo habe ich gemerkt, jetzt ist der Moment, jetzt musst du etwas machen mit dem. Du kannst nicht einfach den Kopf aufblasen.
Und deine Militärkarriere?
Genau. Ja, also ich habe normal RS gemacht bei den Füßle und bis zum Zugführer. Und dann habe ich während dem Studium ein Praktikum mit der Armeeseelsorge gemacht. Da war einer von unseren EMK-Pfarrer Armeeseelsorge gewesen und ich konnte zu ihm kommen. Weil ich immer schon mal den Gedanken hatte, ja, das wäre vielleicht noch etwas. Und dann habe ich aber dort gemerkt, dass ich mich wie zu jung und zu unerfahren fühlen und vor allem auch auf dem relativ grossen Bezirk, wie ich nicht Zeit hatte, jetzt hier noch nebendran etwas anderes anzufangen. Und dann hat das so bei mir geschlummert und als nachher gegen das Ende gegangen ist von der Zeit im Pfarramt, habe ich dann gefunden, jetzt will ich das doch noch anpacken und habe den Lehrgang gemacht und ziemlich mit dem Abschluss von der Gemeindearbeit nachher angefangen als Armeeseelsorger. Und der Grund ist, der eine war, mein Sohn ist auch Oberleutnant geworden. Ich fand, jetzt muss ich mir einfach etwas einfallen. Ja. Oder? Genau. Nein. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt Distriktsvorsteher werde, dann bin ich noch mal stärker einfach im kirchlichen Umfeld. Und noch irgendwo so ein Feisten zu haben, darüber raus, das hat mich gelustet. Und meine Kinder waren dort auch so im Alter eben von so um 20 herum gesehen und ich habe gemerkt, das ist für mich auch ein sehr spannendes Alter. Und, ich bin jetzt in einer Rekrutenschule und dort sind sie so um die 20 herum und das ist etwas, was ich sehr gerne mache mit denen. So punktuell, wie das einfach möglich ist, Kontakt zu haben und ein bisschen ihre Welt zu schnuppern und kennenzulernen.
Du hast vorher Wetzikon angetönt. Ist das dort nochmal eine Pfarrstelle gewesen?
Nein.
Oder ist das ein Wohnort?
Wir sind nachher, wo wir dann weg waren und in DV wurden, bis wir auf Nenniken gezügelt. Das gehört zu Uster. Und von dort her hat Micha, der Jüngste, einfach noch auf Wetzig können, die Schule fertig machen.
Also das war eine Fahrstelle gehabt,
ja.
Quasi.
Ja.
Hey, und dann habe ich schon befördert und so. Du bist noch Papst. Nein, das hilft es nicht, gell?
Also ich habe Patrick etwa 2 Jahre vorher gesagt, und sogar schriftlich, er müsse mich dann nicht fragen für die TV. Sage ich nein.
Und er, was hat er gemacht?
Ja, gleich.
Dass es gleich, ja. Dass es gleich ja. Geklappt hat.
Ja. Aber das war schön, der Jörg Nieder war dann mein Distriktsvorsteher und dann hat, ja, in einem Herbstgespräch sind wir irgendwie drauf gekommen und dann hat er hat noch nicht dürfen, aber weil wir halt irgendwie drauf gekommen sind, hat er dann gleich anfangen zu erzählen. Und das war ein sehr wichtiges Gespräch für mich und für meine Frau auch, wo bei uns und bei mir vor allem nachher so ein bisschen den inneren Widerstand gedreht hat. Ja. Und ich nachher wie parat geworden bin, wenn die Frage wirklich kommt.
Dann musst du uns jetzt zuerst erklären, was das ist, ein DV. Und nachher sagen, warum der innere Widerstand gegen so etwas gehabt hast. Oder kannst du so umdrehen.
Also die Aufgabe ist vor allem die Begleitung von in einem Distrikt, das ist so zwischen 20 und 25 Gemeindebezirken und 30, 35 Pfarrpersonen. Da geht es darum, die Gemeinde zu begleiten und die Pfarrpersonen zu begleiten, Mitarbeitergespräche zu haben, wenn es Konfliktsituationen gibt, mitzuhelfen. Das ist so die eine Ebene. Und die andere Ebene ist nachher Vorstand von der EMK Schweiz. Und so Gremienarbeit auf dieser Ebene. Und das war so das Ende, das ich jetzt nicht einfach gesucht habe. So die Gremienarbeit, das war das Ende. Und dort ist es mir auch so ein bisschen gegangen, ich habe das Gefühl, die Verantwortung ist zu gross, das kann ich nicht. Also, ich habe mir es wie nicht zugetraut. Das ist sicher so ein bisschen auch in mir drin, so Sachen nicht einfach automatisch zuzutrauen. Und dann eher sich auf das zu beschränken, wo man den Eindruck hat, das packe ich.
Ja.
Und das war dort auch so gewesen. Und der Jörg hat mir so ein bisschen die Angst weggenommen. Geholfen, sicher auch zu wissen, da bist du in einem Team mit 4, 5 Personen, die du kannst austauschen kannst, die Unterstützung hast, wenn die nötig ist. Aber natürlich auch, das hat sich bestätigt, dass es so viele wertvolle Momente zu erleben gibt. Natürlich. Du siehst so viele unterschiedliche Gemeindearbeiten, du bist mit so vielen unterschiedlichen Pfarrpersonen zusammen, da profitierst du automatisch.
Hast du ein Highlight, das du uns kannst? Wie lange bist du DV gewesen?
Ja, knapp 8 Jahre. Ja.
Und was ist so in diesen 8 Jahren so etwas, was du sagst, ist ein besonderes Highlight gewesen? Oder auch etwas, was ich immer wieder gekommen ist, das ist...
Ich bin froh gewesen, habe ich weiterhin können predigen. Also das ist etwas, was ich in der Gemeinde sehr gerne gemacht habe. Und das ist mir auch wichtig gewesen als DV, dass ich so vielleicht jeden 2. Sonntag in einer Gemeinde kann Gottesdienst mitfeiern und predigen. Das ist sicher etwas gewesen. Oder auch wenn es... Das sind auch mehrere Beispiele sicher, wenn es noch ein bisschen Spannungen gegeben hätte in Bezirksvorständen, also in Leitungsteam oder in Gemeinden. Und möglich ist es, nachher miteinander einen Weg zu finden, um die Spannungen zu lösen. Das waren sicher so Momente gewesen. Oder auch etwas, wenn wir so im Herbst mit dem Dienstzuweisungsprozess angefangen haben. Also da geht es ja wiederum, wir haben eine Anzahl Pfarrpersonen, die eine neue Dienstzuweisung brauchen oder überkommen und Gemeinden und dann die auf eine gute Art zusammenzubringen, die Richtigen zueinander. Und im September ist mir häufig so gegangen, das Gefühl gehabt, das ist so ein Berg, wie kann das irgendwie gescheit gehen. Und in den allermeisten Fällen ist es am Schluss gut rausgekommen und dann hat es aber auch noch solche gegeben, wo man wirklich gemerkt hat, das ist einfach nicht ein Glücksfall, sondern da haben wir wirklich gespürt, wie Gott alles mit uns braucht, um eine gute Lösung zu finden. So Momente, wenn du merkst, aus dem anfänglichen Riesenberg haben wir einen Weg können gehen, wo am Schluss kannst du sagen, danke, das passt.
Gibt es sicher ganz viel Schwieriges, aber gibt es so einen Frust, den du bereit bist zu teilen, den man aus DV erlebt?
Ja, es gibt, hat natürlich so die eine oder andere Situation gegeben, wo ich das Gefühl habe, es ist wie ausweglos. Du kannst machen, was du willst, es geht nicht. Also, manchmal auch einfach durch ein Stück weit Gemeindesituationen, wo du merkst, die Kräfte sind gar nicht mehr da und ja. Die Vorstellungen und die Realität gehen so weit auseinander. Das so ein bisschen wie, wo du denkst, jede Stunde, die ich hier investiere, lohnt sich das wirklich noch? Das ist so. Es hat auch eben, es hat so Sachen gegeben, wo ich mir auch sagen, du musst jetzt nicht fragen, macht das Sinn? Es gibt Sachen, die machen, oder sehe ich zumindest den Sinn nicht und musst es halt gleich machen. Das hat es hin und wieder gegeben. Aber das ist nicht das dominierende Gefühl oder die dominierende Erinnerung. Wenn ich zurückschaue.
Dann ist der Moment gekommen, wo dann endlich so weit war, dass der Patrick Streif, den wir viele von uns auch kennen, hier manchmal schon ein- und ausgeht, wo er für seine Passionierung, wo man gewusst hat, jetzt wird das durch die Corona-Verschiebung irgendwann braucht es eben wirklich so einen neuen Bischof. Und ich hatte dann ja, eben aus der Fall schon kennt. Ich habe das Gefühl, ja, wenn jemand, dann ist das echt klar. Und ich habe das Gefühl, dass es ein paar anderen Kollegen auch so gegangen ist. Es sind natürlich auch noch andere. Ich habe gemerkt, man redet eigentlich nicht so darüber und man darf das nicht so offenlegen, wer wie. Aber bei denen hast du gemerkt, bei den Pfarrern, die hätten selber auch schon noch Interesse und so. Und du bist aber auch immer zurückhaltend gewesen. Ich glaube, ich habe dich auch mal wirklich darauf angesprochen. Und ein Nein hat man schon noch nicht unbedingt gehört, aber eigentlich hast du nicht einen neuen Mantel gesucht.
Mm-mm, nein. Also ich glaube, es ist immer etwas so probiert zu formulieren. Wenn du mich als Stefan fragst, dann sage ich dir Nein. Ja. Auch wieder ähnlich. Das ist mir zu grosse Schuhe, das traue ich mir nicht zu. Ich bin jetzt überhaupt nicht das Reisenfüdeln, zum Beispiel, und verschiedenes anderes. Und habe wie für mich selber auch immer das Türli aufgelassen, wenn Gott mir nochmal eine Berufung gibt, dann bin ich und ZK meine Welt.
Das ist was? Bereit.
Zentralkonferenz, also das Gremium, das die Wahl gemacht hat. Dann, und dann hatte ich bis im September gesagt, nein, weil ich nichts gemacht habe. Nachher im meine Frau hat immer jemand gesagt, also du könntest das, überleg das, willst du nicht, andere auch Pfarrpersonen und Zwischenpersonen haben das auch immer gesagt, darum habe ich schon gewusst, ich muss mich auseinandersetzen mit dieser Frage, das ist denkbar. Und zwar schon 2-3 Jahre vorher. Und dann bis eben September, dort habe ich wie das Gefühl gehabt, nein, wird nichts. Ich muss nicht. Ja. Ist noch dazu gekommen, dass ich mich sehr gefreut habe, wirklich wieder in die Gemeinde zurück. Das wäre schön gewesen.
Aber es hat echt schon einen Plan gegeben für den nächsten
Abschnitt. Ja, wir mussten noch warten, weil wir natürlich wussten, wenn jemand gewählt wird, verschiebt sich alles. Darum haben wir aber ja gewusst, was jemand könnte kommen. Mhm. Auf das hätte ich mich sicher sehr gefreut. Und es wäre auch gäbig gewesen, weil ich das Gefühl, das kenne ich oder kenne ich mich aus, das ist so gäbig. Ja. Genau. Und das andere muss ich wieder einen Haufen Neues lernen. Und nachher im Herbst habe ich in der Gemeindeferienwoche, wo wir mit den Ostern mitgegangen sind, habe ich selber eine kleine Besinnung zu dem Text, wo Jesus den Jüngern zum Morgenbrat macht, am See Tiberias. Und habe dort gesagt, hat er gemerkt, die Fische, die die Jünger dort essen, das sind nicht die, die sie gefischt haben, sondern die hat Jesus ihnen gegeben. Also Jesus gibt, was wir brauchen. Ja. Und nachher hat meine Frau gesagt, zu mir hintendrin, hast du gehört, was du gesagt hast? Jesus gibt, was nötig ist. Und dann hatte ich nochmal ein ähnliches Erlebnis gehabt, auch in einer Andacht, die Brigitte hatte. Sie hatte dort zwei Würfel gehabt. Zwei Würfel, wenn es zusammen gibt, kannst du immer das Sieben geben. Und dann hat sie immer gesagt, das eine ist das, was wir bringen können und Gott gibt, was fehlt. Mhm. So ein bisschen auch in die Richtung. Und nachher am Wahltag selber ist die Tageslosung, der Vers 1. Mose 12, 1. Abraham macht dich auf in ein Land, das ich dir zeige. Und das ist so für mich das dritte Mal, wo Gott geredet hat. Und dann ist für mich definitiv klar gewesen. Mhm. Aber so die Berufung, das hat's wie, ist mir ganz wichtig gewesen, ja. Dass ich selber will das nicht. Ich habe nicht den Drang. Aber wenn Gott das will.
Und du hast wie nicht die Frau überzeugen, sondern sie hat eher dir geholfen, ein Ja zu bekommen. Ist das richtig?
Ja, sie hat das stark unterstützt, ja. Und sie ist vor mir da gesehen, ja. Ja zu sagen. Ja. Bin ich auch sehr dankbar, das macht
ja,
für mich.
Finde ich sehr etwas auch Entscheidendes. Ja. Ja, auch schon mit total. Leuten geredet, wo es jetzt nicht um Bischof gegangen ist, aber um Gemeinderat und wo wir nachher sagen, ja, ich würde schon gerne, aber die Frau sieht es nicht. Ja. Und so. Ja. Das ist ja. Schon, das finde ich schwierig. So, ja. Wo, ja. Ein Amt, wo man es bei allem Beruf, ja, ja. So, aber nicht mehr, wo ja, man sich ja. So wie aussetzt, halt auch. Ja. Der betrifft sich die Familie mehr als ein ja. Normaler
ja.
Job.
Ja. Ja. Auch King, wo das von Anfang an auch, ja. Wie meine Frau eigentlich mehr noch pushen haben, gesagt, das trauen wir dir zu. Und das war für mich ein starkes Signal sicher auch gewesen und hat es mir natürlich leichter ja. Gemacht. Ja. Ja.
Und dann ist das zackig gegangen, oder? Dann ist die Wahl, und er ist kaum zwei Tage später, oder was, mhm. Ist nachher die
Einsetzungsfeier,
hat ja. Jetzt gesagt, ist das der richtige Begriff?
Ja, die einen reden von Weihung, reden lieber von Einsetzung. In Münster. Bei uns ist es nicht wie jetzt in der katholischen Kirche einen eigenen Stand, ja. wo noch mal geweiht ist. Von daher komme ich nicht recht raus, dass Teil das von Weihung reden.
Ja, das ja. Stimmt. Ja. Ist es Basel in Münster gewesen, eine Serie durfte dabei sein dort, also haben alle dürfen dabei sein, die noch Platz hatten. Es war bumsvoll, ja. Eine sehr würdige, schöne Feier. Wie hast du das erlebt? Da bist du also ja, sehr mit klassisch, mit Musik und allem und wirklich so, wie man es eigentlich kennt von der königlichen Hochzeit im Fernsehen und so. Und dann laufst du da rein in deinem Gewand.
Ja. Ja, also mir ist ja das völlig fremd, jetzt so einen Alben anzulegen, ja. Das weiße Gewand.
Er hat jemand gesagt, es sei schade, dass er da so gewöhnlich daherkommt.
meine Frau hat gesagt, zum Glück hat sie den Schwiegersohn darauf vorbereitet, dann wäre so schön. Wir müssen lachen. Eben, und trotzdem habe ich das Gefühl, in dem Moment, also jetzt rein vom Musik und so, das entspricht mir, ich habe gerne klassische Musik.
Es ist hochprofessionell
gewesen. Ist das sehr schön dünkt. Und nachher eben auch mit dem Gewand, auch jetzt das Bild nochmal, das Gewand angelegt bekommen, das hat für mich in dem Moment total gepasst. Und das ist für mich wirklich sehr schön gesehen. Ich habe natürlich emotional, da ist so viel abgegangen ja, in mir und ja. Ich bin irgendwie so neben mir gestanden ja. In dem Moment, in einem gewissen Sinn. Aber das war für mich sehr schön gewesen, wo ich also extra nicht nachher geschaut nochmal, mhm. Weil ich die Eindrücke wollte ja. Behalten, die ich hatte, als Beteiligter dort.
Und auch aber gemein, Pfötterli, hast du schon gesehen, was jedem die Alben aufgeluftet
ja, hat? Ja, das genau, ja.
Genau. Und das war November vor einem Jahr, ja? Mhm. Also jetzt ein gutes Jahr. Ja. Wie hat sich dein Leben seither verändert?
Ja, der Rhythmus ist ein anderer geworden. Sicher, jetzt bin ich seit Mitte November bis jetzt Ende Januar bin ich in der Schweiz gewesen. Meine Frau hat gemerkt, aha, wenn du sagst, du seist daheim, dann heisst das einfach, du seist nicht im Ausland, aber daheim. Genau, vielleicht so. Also eben das unterwegs sein mehr, dass etwa ein Drittel im Jahr im Hotel übernachten irgendwo. Schön ist, dass meine Frau ein paar Mal auch mitkommen kann. Wir das auch zusammen erleben. Und sonst bin ich einfach auch dran, am Dreifingen, am Rausfingen, natürlich ganz einen Haufen Informationen, die ich zum Glück nur im Büro in Zürich kann fragen kann. Oder einen anderen, oder den Patrick natürlich ja. Auch immer noch. Da versuche ich auch immer nicht mit all den Informationen schon in Situationen hineinzugehen, sondern mal einfach hineinzugehen und zu schauen, was passiert. Ja. Und von mir her Wort zu nehmen und zu hören und versuchen zu verstehen. Und dann je nachdem erst nachher zu schauen, was könnte so dahinter stecken, was gut ist, sich auch noch ein paar Informationen anzuschauen. Aber das ist eher so mein Zugang zu solchen Situationen.
Und was sind das für Situationen? Und vielleicht musst du auch noch schnell erklären, für wie viele Länder wo du zuständig bist. Es gibt ja nicht nur einen Bischof weltweit.
Ja, ja, genau. Ja. Also jetzt, unsere Zentralkonferenz hat Gemeinde 13 Länder. Die einen sind, zwei sind also Algerien, Tunesien, Nordafrika. Und dann nachher Frankreich, Belgien. Der Schweiz, Österreich, so die deutschsprachigen, das ist immer am einfachsten, sprachlich zumindest. Und nachher im Osten Polen, Tschechien, Rumänien, Ungarn, Serbien, Albanien und Nordmazedonien. Das sind die Länder.
Ja. Sind ein paar Sprachen?
Ja, natürlich, ja, ja. Wobei jetzt im Osten ist einfach Englisch. Ja. Die Jungen, die können auch gut Englisch, viel besser als ich. Und im Frankreich, Nordafrika ist Französisch. Und genau, das sind so die drei Sprachen, die wir brauchen. Genau. Und natürlich einfach die kulturellen, politischen, geschichtlichen Unterschiede, religiösen Unterschiede, das ist natürlich enorm in diesen Ländern. Und so ein Beispiel für mich, wie muss ich mich anlegen? Mhm. Also, längt das Krägli, längt Krawatte, lege die Alben an. Was ist bei Ihnen Brauch? Ja. Weil da möchte ich mich Ihnen anpassen. Ja. Und das, da muss ich halt fragen, du, was muss ich anlegen? So, der Bischof fragt irgendjemanden, was muss ich anlegen? Aber ja, das ist so, ich will lernen und darum brauche ich die Leute, die sich auskennen und die helfen mir, machen das gerne.
Und was macht der Bischof, außer dass er einfach Bischof ist? Also wirst du gerufen für schwierige Situationen oder machst du einfach alles, was irgendwie statutarisch vorgesehen ist?
Also jetzt, bis jetzt, also gerufen worden, wenn man, kann man viel online machen, wenn mal etwas ist, kannst du schnell ein Zoom-Meeting oder eine Situation besprechen. Jetzt in der ersten Phase sind es vor allem Gemeindebesuche, also melde ich mich an und sage, du, ich komme ein paar Tage, zeig mir ein bisschen etwas, erzähl mir und zeig mir so. Das ist das eine. Das andere sind mal hier und dort vor allem Pfarrer treffen. Oder mal eine Sitzung mit dem Kirchenvorstand in einem dieser Länder. Und jetzt in der Frühlingsphase, dort sind nachher die jährlichen Konferenzen, die sechs, die ich leite. Das ist nachher so Sitzungszeit hauptsächlich. Von daher ist es so ein bisschen. Ich hoffe, ich komme immer wieder dazu, wirklich auch einfach Begegnungen zu haben mit möglichst vielen Leuten und vielen Situationen zum Kennenlernen, damit sie in der Anfangsphase auch können, sie mehr kennenlernen und können Vertrauen schaffen können. Wir haben schon eine lange Zeit, 18 Jahre, Patrick, jetzt ein Wechsel, das ist auf beiden Seiten, macht das etwas mit einem. Und von daher so Zeit zu haben, miteinander zuzuhören, das ist jetzt, glaube ich, am Anfang auch ein wichtiger Teil.
Wie fest kannst du auch inhaltlich prägen?
Das muss ich auch noch ein bisschen herausfinden. Natürlich, wenn irgendein ein Thema ansteht oder eine Frage und ich merke, da ist jetzt auch durchaus passend, dass ich meine Gedanken dazu sage, dann wird das sicher gehört. Aber ich bin im Moment auch noch ein bisschen zurückgegangen, wo wirklich zuerst so ein bisschen ihre Situation kennenlernen. Ich möchte nicht, dass sie das Gefühl bekommen, jetzt kommt er und jetzt müssen wir so, weil der sagt so. Sondern ich bin sowieso der Teammensch und ich möchte mit ihnen zusammen etwas entwickeln und möglichst viele Stimmen hören und auch nicht das Gefühl geben, dass ich jetzt der bin, der das letzte Wort hat bei allen und jedem, sondern eher auch da ermächtigen und Raum geben, dass sie und mehr auch beratend. Unterstützend. So.
Ja, das ist etwas, was du auch in der Selbstbeschreibung gesagt hast, aber wie ich dich wirklich auch erlebt habe, dass das etwas ist, was dir gut gelingt. Ja, was du nicht einfach sagst, ja, so sollte man, sondern auch Interesse hast und das unterstützt, was schon da ist. Ja.
Danke.
Ja, Amerika, ich bin ein bisschen versüchtig. Du warst irgendwie schon in Chicago und echt in Orten, was schön ist.
Du musst nicht eifersüchtig sein.
Aber du gehst, glaube ich, nicht so gerne auf die.
Also das eine ist, dass ich die langen Flüge wirklich nicht kosten kann. Das ist vor allem das Heifliegen, wo ich nicht schlafen kann in der Nacht. Das ist Horror. Genau, habe ich nicht gerne. Und das andere ist, ist natürlich, du bist in der Zeit, zumindest du offiziell dort bist, hockst einfach in Konferenzzentren und hast gar nicht Gelegenheit, gross etwas drumherum zu sehen. Und dann das andere, ich bin jetzt das Reisenviertel, ich habe jetzt nicht das Reisen, noch ein paar Tage anzuhängen oder früher zu gehen, ich möchte lieber wieder heim. Yeah. Von daher eben, dass auf das auf Amerika könnte ich verzichten.
Also Chicago musst du entweder die Valerie oder halt mich wirklich mal mitnehmen und die Stadt anschauen. Das lohnt sich wirklich.
Ich glaube sehr, dass es dort...
Nein, das ist
das kommt irgendwann, klar. Machen wir genau, das dann schon das noch. So.
Du hast, in der Kindheit nichts Schwieriges erlebt, in der Jugend nicht. Und dann, jetzt habe ich gar niemanden gefragt. Hat es denn irgendwie schon einmal noch Schwieriges in deinem Leben gegeben? Lebenskrise? Also kommen die alle her?
Ich weiß es nicht. Also wirklich von Lebenskrise kann ich nicht reden. Nein. Auch so eine Midlife-Krise oder so habe ich auch nicht in Erinnerung. Sicher immer wieder mal Phasen. Ich merke zum in den letzten zwei Jahren nicht, aber vorher hatte ich so ein bisschen im Herbst so ein bisschen Stimmungsschwankungen. Mhm. Und das hat es mir sicher nicht leicht gemacht, die Arbeit zu machen. Ja. Aber das ist jetzt nicht Lebenskrise, das ist gekommen. Ich wusste, normalerweise vergeht das nach zwei Monaten wieder. Nein, von daher wirklich so Krisen kenne ich von mir nicht.
Ist ja auch schön.
Bin ich dankbar, ja.
Genau.
Und hoffe einfach, dass ich gleich das nötige Einführungsvermögen habe, wenn Leute eben das erleben. Und da nicht, genau, das ist so ein bisschen die andere Seite. Aber ich bin dankbar, für wie es uns als Familie geht und mir geht. Ja.
Wenn ich dich heute frage, wer oder was ist Gott für dich? Was gibst du mir heute für eine Antwort?
Mir ein Begleiter, eben das Bild von diesen Fisch auf dem Feuer, das begleitet mich sehr intensiv, also gibt was ich brauche, ich muss nicht beweisen, weil ich ihm gehalten bin, steckt mir die Hand aus oder kommt mich besuchen, wenn er das Gefühl hat, jetzt müssen wir da wieder ein bisschen unsere Beziehung schaffen. Von daher durchaus auch das Freund. Und das Väterliche, das ist wie geblieben. Aber auch eben die Natur, die ich so gerne habe, dass Gott als Schöpfer, das ist für mich immer wieder etwas zum Staunen und auch ihm sehr freuen darüber. Von daher ganz, eigentlich viele, viele Facetten. Und auch einfach ein Gegenüber, wo da ist, wo zulässt, wo redet in bestimmten Momenten, wo Geduld hat. Kann warten, auf mich warten, manchmal auch. Wo man etwas zutraut. Mhm. Und eben so einen Mantel überwirft. So ein bisschen, das sind so Gedanken.
Was würdest du von deinem bisherigen Leben, jetzt die fast 50 Leute da, was würdest du uns so für ein, zwei Lektionen, die dein Leben bis dahin gelehrt hat, uns weitergeben?
Ich glaube, es hat mit dem zu tun, eins, wo ich einfach von Anfang an so sich durchzieht, wo ich aber auch mir bewusst bin, das ist ein Geschenk, dass ich das so mitbekomme, das Vertrauen in Gott zuerst einmal und durch das auch ein Vertrauen ins Leben und in die Menschen. Und einfach die Dankbarkeit dort, wo wir das mitbekommen haben. Ich weiss, dass das nicht in allen Leben gleich ist. Ja. Gerade dort, wo es Brüche in einem Leben gibt, wo so Vertrauen auch stark gefordert wird oder auch mal zerbrechen kann oder vielleicht gar nie da ist, je nachdem, was so Bedingungen gewesen, wo jemand drinnen können aufwachsen. Aber Dankbarkeit und das nicht Selbstverständliche dort, wo das Vertrauen da ist. Und aus dem heraus, so dass eben dort, wo so eine Erfahrung auch dort, wo ich Vertrauen entgegenbringe, kommt in den allermeisten Fällen auch Vertrauen zurück. Ja. Also so wie ich in eine Situation reingehe, häufig kommt sie die Ähnliche wieder daher. Also wie da das Geschichtchen, was es gibt, wo einen fragt, was sind das für Leute in dieser Stadt. Und der eine sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau geht, der eine sagt, dass sie genau das Lümmeln, oder nein, was erwartest du? Und er sagt, dass sie genau das Lümmeln und ja, dass sie aussättig und sagen mal sagt er, dass sie aus gute, liebe Leute also ja, dass sie genau so, also so ein bisschen das, die Erfahrung.
Stefan, letzte Frage von mir. Wenn du denkst, was in deinem Leben noch für Herausforderungen könnten kommen, was denkst du? Also hat es noch so eine Variante? Jetzt ist da immer etwas mehr gekommen und plötzlich bist du Bischof, ohne dass du das gesucht hast. Was könnte Jesus noch bereit haben für dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, was im Rahmen von dem Amt in den nächsten 10 Jahren noch passiert. Da stelle ich mir vor, das kann schon noch ein bisschen Turbulenzen auch geben. Ich habe selber nie eine Krise erlebt, auch in meinem familiären Umfeld nicht. Da weiss ich nicht, was passiert, das kann mich fordern und wenn ich dann reagiere, das weiss ich nicht. Ich bin dort eben nicht, dass Vertrauen plötzlich auch angekratzt werden. Das könnte so eine Herausforderung sein, die kommen kann, weiss ich nicht. Ja, eben, sonst nehme ich ein Stück weit vorweg, was kommt.
Es war eigentlich nicht eine schöne Schlussfrage, darum muss ich es noch anders stellen. Was möchtest du? Wir sind überzeugt hier bei Käsebrot, wie meine Geschichte mit Gott, dass Gott mit jedem Mensch Geschichte schreibt. Was möchtest du, dass er mit dir noch für eine Geschichte schreibt? Oder Neudeutsch, was für eine Legacy möchtest du hinterlassen?
Also, eben wenn Menschen, die mir begegnet sind oder meinen Spuren begegnet sind, daraus rausnehmen auf der Gott kann man sich verlassen und der ist präsent, nimmt Anteil an meinem Leben. Der findet Wege und Mittel, so mit mir in Kontakt zu sein und zu bleiben. Das ist so auf der persönlichen Ebene. Und wenn es mir irgendwo auch gelingt, Gemeinden und Pfarrpersonen zu ermutigen, auch in manchmal wirklich schwierigen Situationen die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern auch da wieder auf die Hoffnung auf den Gott zu setzen, der Möglichkeiten hat, die wir nicht mehr weiter sehen. Und von da irgendwo mit einer frohen Gelassenheit Gemeinde sein, Pfarrer sein, Mitarbeiterin in der Gemeinde sein. Das würde mich freuen. Und wenn wir durch das über unsere Gemeinden raus, irgendwo in die Welt hinein etwas ausstrahlen von dem Shalom, wo bei Gott ist und wo er für die Welt will. Ja. Und sich damit Beziehungen verändern. Das wär etwas, wo ich Freude hätte.
Shalom finde ich immer gut.
Genau.
Stefan, ich danke dir viel mal für dein Erzählen von einem Leben, wo, ja, Gott sei Dank, kann man sagen, gar nicht so viel Brüche hat, sondern einfach eins ums andere gekommen ist. Merci für dein Teilen und wirklich Gottes Segen und Shalom für das Amt, das du hast, wo es grosses ist, grosse Verantwortung. Und merci, dass du Danke, Ja zu dem auch, gesagt gern. Hast und dass du Ja gesagt hast, zu uns hierher zu kommen. Wir haben natürlich für dich aus unserem Held vom Tag, und ich hoffe, es ist etwas drin. Ja, genau. Da haben wir noch etwas für dich. Merci vielmals, viel Stefan.
Merci. Da hat mich Frau freut.
Käsebrot Wein und meine Geschichte mit Gott. Ein Podcast vom GMS Studio, der Ort für Kultur, Begegnung und Inspiration.